Willkommen auf meinem Podcast Weißbund. Mein Name ist Professor Dr. Jaleh Zihuly und bin Direktor an der Frauenklinik der Charité. Und alle drei Wochen suche ich mit den unterschiedlichsten Gästen den Code des Lebens. Produziert von Brand Activation Berlin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jaleh Zihuly. Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Aber niemand kann sich selbst so gut beschreiben wie Mann oder Frau selbst. Leroy, wer bist du?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde es ein bisschen separieren. Ich würde sagen, wer war ich und wer bin ich jetzt? Das hört sich etwas komisch an, aber ich muss es so sagen, weil ich war tatsächlich ein Auszubildender, der nicht wusste, was er machen soll. Und ich bin jetzt Podcaster, habe selbst einen eigenen Podcast und bin Podcast-Producer. Also das Leben hat sich gewandelt.
Gut, wir sind ja auf der Suche nach dem Code des Lebens und deswegen finde ich das so großartig, dass man von gestern, heute und vielleicht auch von morgen spricht. Beginnen wir einfach mit einer ganz simplen Frage. Leroy, wo warst du, als du 13 warst und was war da deine Vision? Ich war damals im Wedding, habe viele, ja, verrückte Dinge im Kopf gehabt und habe auch ein paar dumme Dinge gemacht. Aber jetzt erstmal zu dir. Wo warst du mit 13?
Es klingt jetzt fast schon philosophisch und poetisch, aber ich war tatsächlich ganz, ganz lange und große Zeit meines 13. Lebensjahres im Krankenhaus.
Aha.
Weil ich, also jetzt nicht krankheitsbedingt, aber ich hatte eine schwere Knie-OP. Und es war spannend, weil ich war im Fußballbereich relativ ambitioniert unterwegs.
Wo?
Also beim BFC Preußen, bei BFC Victoria, Tasmania. Das waren so meine Stationen. Und es entschied sich, ich will nicht sagen, ich wäre fast Profi geworden, das wäre zu viel. Aber ich war schon ambitioniert. So. Und dann hat mich eine Knieverletzung rausgehauen und das war echt heftig, weil ich war knapp ein Jahr, etwas länger als ein Jahr, komplett eigentlich verletzt. So, habe alles mit Reha und allem drum und dran verbracht. Und ich bin im beschaulichen Langwitz, also Steglitz-Zehlendorf, aufgewachsen. Und ich hatte immer so ein Safe Space. Also Schule war nicht weit weg, Kindergarten war nicht weit weg. Ich bin kaum aus meinem District, wie man so im Englischen sagt, rausgekommen und hatte eigentlich meine Komfortzone, meine Bubble.
War ja auch Fußballer. Ich habe ja hier im Wedding beim FC Meteor 06 gestartet.
Ja.
Weißt du, welche Farben die
Blau-Gelb, richtig?
Sehr gut.
Ja.
Und der Thomas Hessler war zum Beispiel.
Ja.
Der war ja genau einer der Stars bei Meteor 06 und habe dann später bei 1. FC Lübars und dann auch bei Union.
Mhm.
Ja, und zwar beim westlichen Ableger damals, Union 06 gespielt, gar nicht so weit weg von hier, vom Poststadion. Und auch ich hatte eine schwere Verletzung. Ich hatte hier im Wedding, war ich auf meinem Bonanza-Fahrrad und da hat mich leider ein Betrunkener mit seinem Auto eben angefahren oder überfahren, hat einen Schienbeinbruch und einen Beckenbruch und das hat auch für mich einen ganz elementaren Eindruck hinterlassen und das kann auch etwas damit zu tun hat, warum ich jetzt Medizin mache. Du hattest gesagt, du hattest eine Ausbildung. Was war das für eine Ausbildung? Und ich kann nur verraten, als ich jung war in dem Alter, mir auch überlegt habe, was ich so tue und die Verbote meiner Eltern für bestimmte Dinge mich immer mehr störten, hatte ich mir auch vorgenommen, eine Ausbildung zu machen. Und zwar hatte ich damals das komische Buch von der Berufsinformationszentrum damals in der Hand gehabt und habe dann offiziell entschieden, Energieanlagenelektroniker zu werden, obwohl ich keine Ahnung von Technik habe, bis heute nicht. Aber ich wollte irgendetwas tun, wo ich eventuell freier bin von meinen Eltern, was natürlich dumm war und meine Kinder Träume natürlich naiv waren und zum Glück meine Mutter, mein Vater und aber auch meine Schwester zu mir hielten und ich tatsächlich später auch eine Ausbildung gemacht habe, aber als Krankenpflegeschüler. Aber jetzt mal zu dir, Leroy. Was hattest du für eine Ausbildung?
Also ich muss noch ein bisschen vorweggreifen. Ich wollte immer etwas mit Sport machen. Sportjournalismus war mir ein großer Traum, nenne ich es jetzt mal. Einfach aus dem Grund, dass ich keinen Bezug zum Sportjournalismus gefunden habe, musste ich mir familiär bedingt, weil meine Familie extremst auf Sicherheit bedacht ist, so nach dem Motto, Hauptsache ein bisschen Geld verdienen. Das ist, was auch wichtig ist und wofür ich sehr dankbar bin. Aber es war nicht in diesem Moment nicht das, was ich wollte. Und dann habe ich ein Praktikum im Estrell Hotel gemacht.
Im Estrell Hotel.
Ja.
Verrückt. Sag mal,
Ja.
heute einer der Geschäftsführer bei mir heute, weil wir eine
Ah.
Veranstaltung planen
Ja.
zu Kunst, Kultur und Medizin.
Ja, und das
Die
ist
Zeit
und
ist klein.
absolut und das war lustig, aber ich habe dort spannenderweise nicht meine Ausbildung begonnen. Aus dem Grund, weil mir das zu groß war. Also es ist ja wirklich, man läuft ja von Halle A bis Halle C 20 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, das finde ich schon cool, weil ich finde es wirklich, wirklich wichtig, kann man schon fast als Message nehmen, einen Beruf zu machen, wenn man, auch wenn man ihn jetzt nicht zu 100% mag, vollkommen egal, aber ich habe, das war wirklich eine Lebensschule. Also wirklich, alles, was Service angeht, alles, was Kommunikation mit Menschen, Fehlerkunde auch, das hat mich wirklich, wirklich viel gelehrt. Und ich habe dann im Regent Hotel gelernt. Am Gendarmenmarkt, was jetzt leider Ende des Jahres schließt, und habe dort 3,5 Jahre gelernt, oder ja doch 3, kann man eigentlich fast sagen, und habe dann noch 2 Jahre dort gearbeitet, in der Bar und Tea Time und alles drum und dran, und habe dann nochmal einen Wechsel ins Waldorf Astoria gemacht und habe dort dann auch alles, was rund um Bar, Service, Tea Time und so angeht. Und dann kam eigentlich, was ich eingangs erwähnt hatte, der Wandel, dass ich dann in Richtung Sport, in Richtung Journalismus dann den Weg gemacht habe.
Aber wie kommt man? Also, du warst jetzt Hotelfachmann, oder?
Korrekt, genau.
Aber nochmal, der Sprung zum Podcaster. Wie kommt das?
Der Sprung zum Podcast ist eigentlich eher so in den letzten 2 Jahren entstanden. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, und das hört sich vielleicht doof an, aber ich hatte einen Abschluss als Hotelfachmann. Ich habe parallel zur Arbeit, zu den 70 Stunden in der Hotellerie studiert, Sportmanagement, habe das auch abgeschlossen. Und dann hatte ich quasi, kann man sich so vorstellen, den Hotelfachmann-Job als Ausbildung abgeschlossen, habe 2 Jahre Berufserfahrung gehabt, hatte meinen Bachelor in der Tasche. Und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann dachte ich mir, Jure, was machst du hier eigentlich? Also es kann nicht sein, dass du, also immer auf der Suche nach irgendwas. Und dann habe ich ein Auslandsjahr in Wien gemacht, als Assistenz der Geschäftsführung in so einem Teeunternehmen. Das war nett, aber ich habe gemerkt, ich arbeite mich tot. Und meine Freundin, also damals Freundin, jetzt Verlobte, war dann in Berlin und ich war in Wien. Und dieses Hin- und Herreisen war während Corona eigentlich de facto nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme zurück und mache mich selbstständig. Primär zuerst im Bereich Sport. Also ich habe Marathonvorbereitung gemacht, bin mit Leuten im Trainingsbereich aktiv unterwegs gewesen, im sportlichen Bereich.
Als Trainer oder als Coach?
Also eigentlich muss man sagen, meine Definition war es, Coach zu sein, aber ich war eigentlich ein Trainer. Weil es ja nochmal ein Unterschied, ob man
Ja,
halt
klar.
wirklich, ne, wirklich coacht oder ob man nur trainiert, aber ich war einfach, ich habe mit den Leuten einfach Bewegungsübungen gemacht, Marathon und bin de facto neben ihnen gelaufen so. Und das war für mich okay, aber ich habe nicht dieses Erfüllende gehabt. Und jetzt mittlerweile habe ich mein Sportnetzwerk, was ich habe, genutzt, um mit den Leuten zu sprechen. Und es klingt wirklich banal, aber ich habe einfach erstmal unentgeltlich angefangen, mit den Leuten Gespräche zu führen, weil ich wusste, dass mich dieses Thema intrinsisch wirklich interessiert. Und dieses Mentale, worüber ja mein Podcast sozusagen geht, es ist gar nicht zwingend dieses Mentale, sondern ich glaube für mich, und es ist einfach eine fast schon reißerische Headline, aber ich habe selbst meine Issues, wie man das so auf Englisch sagt, mit diesem Podcast gestartet zu verarbeiten, weil ich nicht wusste, wer bin ich, was mache ich, wo will ich hin. Und dann habe ich mit den Leuten mich unterhalten. Und habe immer mehr und mehr diese Leidenschaft zum Podcast gefunden. Und es muss gar nicht zwingend dieses Medium sein, aber ich mache es jetzt kurz und sage, es ist mein Leben geworden und es ist cool.
Ja, das ist ja auch so vielleicht der Code des Lebens und deswegen passt das auch wunderbar, dass unsere Podcasts sich jetzt da berühren, weil Weißbund ist genau auf der Suche auch auf die Vielfalt. Und vor allem, ich glaube, man muss es auch mögen, Menschen zu begegnen. Und ich finde, das jetzt unabhängig von der aktuellen politischen Situation, das Geheimnis für Diversität, aber auch für Toleranz ist die Begegnung und das Zuhören. Und manchmal kommt man über das Zuhören auch manchmal sich selbst näher. Ja, weil gerade wenn es um Empathie geht, geht es um das Mitschwingen. Das ist viel leichter, den Finger auf jemanden zu zeigen. Da gibt es sehr schöne psychologische Untersuchungen, die immer wieder zeigen, dass es viel einfacher ist, sich mit schlechten Nachrichten oder mit dem Fingerzeigen zu beschäftigen, als zuzuhören und Empathie zu zeigen. Weil Empathie bedeutet, ich muss mich auch in die Rolle dieses Menschen eben hineinversetzen, mich freuen über seinen Erfolg, freuen über seine Erfahrung. Deswegen passt das wirklich ganz besonders heute auch mit dir. Was macht denn ein Hotel aus? Was ist ein gutes Hotel und was ist ein schlechtes Hotel? Oder welches Hotel macht den Aufenthalt zu einem ganz besonderen Erlebnis? Oder muss es sich überhaupt diese Frage stellen? Warum frage ich? Weil ein Krankenhaus ja auch irgendwie ein Haus, ein Hotel darstellt. Was ist aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung das, was den Unterschied ausmacht?
Ich muss sagen, also es ist eine schöne Frage. Ich bin aber nicht sicher, ob es immer das Hotel oder das Krankenhaus selbst ist. Es ist meiner Meinung nach, und das habe ich in den fast 9 Jahren Luxusgastronomie, Luxushotellerie gelernt, oder ja, es hört sich fast schon reißerisch an, aber ich vermag zu sagen, dass es die Menschen sind. Noch spezifischer die Atmosphäre und das Klientel, was zum einen dort absteigt, was aber auch sich dort umgibt. Also ich kann ein kurzes Beispiel geben. Im Regent Hotel damals ist wirklich die Haute Couture abgestiegen. Also von Céline Dion über Katja Riemann. Das sind ein einzelne Beispiele. Aber das sind Menschen, die habe ich selbst nur im Fernsehen gesehen. Und die werde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben, also Céline Dion auf gar keinen Fall wahrscheinlich, aber wir wollen niemals nie sagen. Aber das ist das Spannende daran. Ich habe damals schon gelernt, mit keine Angst vor Persönlichkeiten zu haben. Und mit Angst, das ist immer so ein natürlich sehr negativ behaftetes Wort. Aber es war wirklich so, dass ich gelernt habe, was macht denn dieses Hotel so spannend und so interessant und warum kommen denn diese großen Persönlichkeiten eigentlich in das Hotel rein? Und ich glaube, das ist das, was diese Frage sehr, sehr gut beantwortet. Und das ist auch, kann man äquivalent dazu im Krankenhaus auch sehen. Ich weiß nicht, ob es zwingend immer, es ist egal, ob das jetzt das oder das Krankenhaus ist, aber ich finde, wenn man so Familien im Umfeld fragt, es sind doch immer diese besonderen Geschichten, die es ausmacht.
Absolut. Und das ist auch bei der Kommunikation so. Es geht natürlich um die Hardware. Ja, gibt es da Räume? Gibt es da Licht? Welche Materialien? Aber viel wichtiger ist die Beziehung zu den Menschen. Und so ist das ja auch, wenn man irgendwo hinfährt. Es ist ja nicht das Land, sondern es ist die Menschen. Wie begrüße ich die Menschen? Wie erlebe ich die Toleranz oder die Vielfältigkeit? Und es bedarf aber natürlich auch immer etwas von dem, der eben als Gast da ist, sich auch zu äußern, was ich mag, was ich nicht mag. Ich habe jetzt heute eine sehr nette Patientin bei mir im Büro gehabt, die mir einen Brief geschrieben hatte und über die Kunst im Krankenhaus gesprochen hat und sich selber Künstlerin, Galeristin und auch theoretisch sich sehr viel mit Kunst und mit Heilsamkeit auseinandersetzt. Und sie sagte, sie fühlte sich nicht abgeholt von den Bildern, die aber von uns in dem Zusammenhang über einen Malwettbewerb von Patientinnen ausgewählt worden ist. Und ich sagte, ja, aber niemand kann immer erwarten, dass genau das, was jetzt da ist, auf ihn abgestimmt ist. Und dasselbe ist, wenn ich jetzt über Physiotherapie rede, über Sport. Und ich habe Patienten, wo wir zum Beispiel körperliche Trainings einbauen, um sie vor der Operation oder nach der Operation wieder in ihrem Genesungsprozess zu unterstützen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn jemand Olympiasieger im Siebenkampf ist. Aber das weiß man natürlich nicht. Und ich glaube, das ist das, was du gerade auch sagst, dieses Kümmern und dieses Bemerken und dieses Gefühl der Sicherheit. Und warum gehen wir denn gerne in die ähnlichen Räume? Und ich glaube, deswegen ist das viel wichtiger auch, neben natürlich den äußeren Rahmenbedingungen, dass wir verstehen, dass es um die Haltung der Menschen geht und dieses Kümmern, dieses Nachfragen. Und das, finde ich, macht so einen großen Unterschied. Wenn ich in ein Hotel gehe und ich merke, da hat sich jemand Gedanken über mich gemacht oder mich fragt, welches Kissen ich möchte. Also ich selber habe ja zu Hause auch nur ein Kissen, aber ich habe zwei, aber ich habe in der Regel auch nur ein. Und wenn jemand jetzt mit 10 Kissen kommt, bin ich ja sowieso überfordert. Aber überhaupt sich Gedanken zu machen, ob ich gerne ein anderes Kissen hätte oder eins ausprobieren würde, finde ich großartig.
Vielleicht nochmal als Einwurf dazu, du fragtest mich vorhin, wie bekomme ich diese ganzen Stargäste in meinem
Absolut.
Podcast? Und ich konnte das nicht richtig beantworten, weil ich habe gesagt, so salopp, vielleicht ist es meine Unbekümmertheit. Aber ich glaube, das heißt, ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass sich die Leute wie in meinem eigenen Hotel fühlen. Also so ein bisschen Servicegedanken, den ich schon, also ich liefere die Fragen vorab, ich schicke den Link vorab, ich frage nach, ob der Termin passt. Ich bin, würde ich behaupten, nicht irgendwie jetzt so penetrant am Fragen, wie sieht's denn aus, wann können wir es denn machen? Also einfach dieses Rundum, also bei mir braucht der Podcast-Gast nichts machen, außer zu reden. Und ich
Toll.
glaube, das ist es, was
Ja.
diese Menschen so, und das wäre ja, oder das würde ja kongruent zu dem, was du sagtest, passen.
Absolut, es geht um die Wertschätzung und auch dieses wirklich Interessieren, jemanden zuzuhören und ihn auch vielleicht zu inspirieren, eine Botschaft mitzuteilen. Warum machst du jetzt aber diesen Podcast? Du sagst, du hast dich jetzt gefunden, du interessierst dich, aber das ist ja jetzt auch Beruf. Um das jetzt mal zu provozieren, es gibt ja viele Podcasts. Und ich erinnere mich zum Beispiel, als ich meine ersten Bücher geschrieben habe, da sagte mir der Verlag, es gibt genug Bücher. Es gibt bis zu 6 Millionen neue Bücher jedes Jahr weltweit. Und unabhängig vom Papierpreis wird es immer schwieriger, ein Buch zu verlegen. Aber wozu braucht man einen Podcast?
Also, ich würde mal die erste Frage beantworten, warum mache ich das? Ich habe es schon eingangs ganz kurz angetatscht, aber ich glaube, es ist ein Mix und es ist sehr, sehr tief. Also ich glaube, ich habe selten so tiefgründig darüber gesprochen, aber Punkt 1 ist es, glaube ich, diese Verarbeitung, warum ich es selber nicht geschafft habe, Profisportler zu werden. Das zum einen aus diversen Gründen, aus Gründen der Zurückhaltung selber, aus Gründen des vielleicht nicht vorhandenen Selbstbewusstseins,
Und der
der,
Beziehung.
ja, der, ich würde eher sagen, der, also gepaart damit auch die nicht vorhandene körperliche Fitness, das ist auch ein Punkt. Und vielleicht auch das nicht vorhandene Talent, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist ein Punkt. Punkt zwei ist tatsächlich, dass ich das dadurch ein bisschen verarbeite, dass ich mit diesen Menschen, die ja in der Öffentlichkeit stehen, dass ich das einfach verstehen will. Wie ist es denn, wenn du in der Öffentlichkeit stehst? Wie ist es denn, wenn du unter Herausforderungen stehst, mit Druck umgehen musst? Und da müssen die einzelnen Gespräche nicht mal so tief sein. Aber es geht mir einfach darum, zu verstehen, wie machen solche Menschen das? Also, wie fühlt es sich an, so zu sein? Wie kann ich mir das vorstellen?
Aber ist es immer auch ein Gut des Erfolges, wenn man berühmt ist?
Ich glaube nicht zwingend Erfolg. Also Erfolg definiert sich für mich tatsächlich, dass man mit sich komplett im Reinen ist. Komplett mit der Selbstdisziplin, die man hat, mit dem Ehrgeiz, mit dem Ambitionismus, mit dem Spaß, mit der Motivation. Finde ich, wenn das alles sehr gut ausbalanciert ist, ist das für mich Erfolg. Und Erfolg heißt jetzt nicht, ob ich in einer, also ich würde von mir sagen, ich bin mit dem aktuellen Stand jetzt podcastmäßig erfolgreich.
Wie gehst du mit Kritik um? Und wo hast du gelernt, mit Kritik umzugehen?
Du stellst tiefgründige Fragen, ich muss das sagen, aber das finde ich toll. Ich habe tatsächlich zu Beginn meiner Laufbahn, meiner Karriere, sowohl im Hotel als auch im Podcast-Bereich, obwohl nie eigentlich eher im Hotel, konnte ich mit Kritik nicht immer gut umgehen. Ich bin Konflikten aus dem Weg gegangen. Ich weiß nicht wieso, ich kann es bis heute nicht erklären, aber ich habe versucht, Konflikte zu vermeiden. Ich glaube, das ist, vielleicht kennt man das so, dieses am Familientisch sitzen, wenn dort ein Konflikt war, bin ich aufgestanden und gegangen. Und ich kann das gar nicht, weil ich so eine Person bin, die immer sehr, sehr, sehr ruhig ist, sehr herzblütig, so, ne, denn diese Schiene. Und mittlerweile, wenn ich jetzt Kommentare bekomme von irgendwelchen Zuhörern, Zuhörerinnen, die sagen, dein Podcast finde ich nicht cool, das kann ich schon unterscheiden. Das ist mir nicht relativ gleich, das hört sich jetzt doof an, aber ich bin da sehr, sehr stupide geworden, weil ich weiß, und es hört sich jetzt krass an, aber ich sage es einfach mal so, der Podcast ist ein Produkt, das bin nicht ich. Und ich glaube, das kann ich sehr gut unterscheiden.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist ja auch eine Thematik, die allen uns schwerfällt. Wie gehen wir mit Kritik um? Weil an sich hat jeder von uns so eine Harmonie, dass man geliebt wird, dass applaudiert wird. Ja. Aber ich glaube, das macht den Unterschied zwischen einem Profi und einem, der sich nur um sich selbst dreht. Und auch in der Medizin haben wir immer wieder das Problem, dass man vielleicht sein Bestes versucht. Und man aber Vorwürfen ausgesetzt wird, ohne jetzt zu sagen oder zu verheimlichen, dass auch in der Medizin ganz viele Fehler und auch schwere Fehler passieren und auch das untragbar manchmal ist. Aber wie geht man damit um? Und ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass Kritik auch wichtig ist. Kritik ist wichtig, um sich nachzujustieren. Kritik ist auch wichtig, um sich diese Frage selbst zu stellen, bin ich auf der richtigen Seite? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und manchmal ist ja auch eine Kritik, ein Blick von außen hilfreich, weil man Dinge vielleicht nicht mehr sieht. Und so wie eben die Patientin heute mir den Brief schrieb und ich ihr gesagt habe, machen Sie einen Termin bei mir. Und ihr heute angeboten habe, dass sie eben zum Beispiel in unseren Europäischen Verein für Kunst, Kultur und Medizin einsteigt, weil ihre Erfahrung hilfreich sein könnte. Und es nicht darum geht jetzt, dass ich ein Krankenzimmer bei mir verändere, sondern die Frage mir stelle, wie können wir dort Dinge besser erklärbar machen? Wie können wir die Kraft der Kunst beispielsweise nicht nur für Menschen, die in einer Krankheit sich befinden, sondern auch für die Künstler eben ja, befruchten? Und ich denke, das ist ganz wichtig, unabhängig davon, dass ich auch noch verletzt bin, wenn jemand nicht zufrieden ist. Aber ich denke, es gibt eine Chance und bei manchen kann man das auch reparieren. Und ich denke, das ist wichtig und das gehört auch zu einem Profi. Und das merkt man ja auch im Hotel oder wenn man im Flughafen ist, bin ich immer wieder beeindruckt, wie manche Stewardessen oder Stewards auf Kritik reagieren, höflich. Trotzdem irgendwie wertschätzend, aber man will ernst genommen werden. Und ich kann dir verraten, ich bin letztens leider bestohlen worden in Barcelona, obwohl ich sehr viel schon Zeit in Barcelona verbracht habe und meine Tasche wurde gestohlen mit meinem Computer, mit meinen Pässen und so weiter. Und ich dann zur Polizei gegangen bin und die wollten mir nicht zuhören. Und ich mich so geärgert habe und auch eingefordert habe, dass ich sofort die Anzeige machen konnte. Und sie wollten es nicht, meinten, ich soll am nächsten Tag mit 4, 5 Stunden Zeit kommen. Ich meine, ich, nein. Ich bin nach Barcelona gekommen, um beim Krebskongress teilzunehmen und nicht meine Zeit hier zu vergeuden. Und drittens, ich will, dass jemand mir zuhört. Ich bin das Opfer in dem Fall. Und so habe ich mir vorgestellt, wenn man krank ist, und ich war selbst auch schon häufig krank, dass man nicht gleich immer die Lösung haben will, aber man will erstmal wahrgenommen werden. Und so will auch die Kritik. Ist, natürlich gibt es ein paar, die machen Kritik wegen Show. Aber grundsätzlich ist Kritik wichtig, um uns nachzujustieren. Und
Aber
das.
glaubst du, diese Fehlerkultur, respektive Umgang mit der Kritik, verändert sich mit der Generation aktuell?
Nein, ich bin da nicht so, ich bin da nicht so optimistisch, dass nur weil man jung ist, das besser wird. Das hat was mit dem System grundsätzlich zu tun, dass wir in einer Kultur uns bewegen, wo wir immer Schuldige finden. Das kann mal die Migrantin sein, das kann mal der Nachbar sein. Es ist irgendeiner immer schuld für irgendetwas. Und wir eben gar nicht in der Regel tatsächlich in den Konflikt gehen, so wie du gerade erzählt hast. Auch ich mag keine Konflikte. Aber um wirklich Dinge zu verändern, muss man leider auch in Eskalation manchmal gehen. Das heißt nicht, dass man in Gewalt ausübt. Klar, das ist unerträglich. Aber wer ist heute noch in der Lage zu streiten, ohne sich zu beschimpfen oder das Zimmer zu verlassen? Und ich denke, das müssen wir wieder lernen. Und das müssen wir aber auch an Vorbildern zeigen. Und wenn man sich jetzt hier die Politik anschaut, etc., da fehlt mir die Verantwortung für die Gesellschaft. Da geht es um meinen Posten, um mein Gesicht. Ich bin ja nicht dagegen, dass man das Individuum schützt, aber es geht doch um das Ganze. Und wenn ich über Krankheit oder über Medizin oder über das Zuhören, da geht es doch darum, den Dialog über meine Person zu stehen. Und ich muss mir die Frage stellen, was tue ich damit? Und wie gesagt, je erfolgreicher du ja bist, umso mehr kriegst du auch Kritik, gute und schlechte. Aber zu glauben, dass das irgendwie so zu platzieren ist, reicht nicht. Hast du denn eine professionelle Begleitung, um dieses Fehlermanagement und auch die Kritik, die du erfährst, professionell zu managen? Oder machst du das alles aus Intuition?
Spannend. Es ist tatsächlich eine wie sagt man, vielschichtige Antwort. Punkt 1, es ist so, dass ich natürlich auch Leute habe, die mich im Podcast-Bereich unterstützen. Das kann beispielsweise durch Freelancer sein. Das kann aber auch bei meiner Freundin, die sehr, sehr viel auch im Bereich Kundenkommunikation, nenne ich es mal ganz spezifisch, oder auch manchmal Community-Kommunikation ist, die dann schon ein bisschen strikter dem Ganzen gegenübersteht. Also ich bin tatsächlich so, dass ich, wenn jetzt Kritik kommt, ich schreibe dann, ja, hast du recht, stimmt, ja, werde ich verbessern und so. Und da ist meine Freundin schon ein bisschen mehr so, okay, erstmal bedanken und dann geht es aber auch schon in die Richtung, okay, abhaken, weiter geht's, weitermachen. Und was mir persönlich sehr stark hilft, ich würde es als Therapie sagen, ich versuche, das hört sich vielleicht echt hart an, aber ich versuche immer bei mir zu bleiben. Also das ist wirklich das Wichtigste, egal, also ich kann auch mal dazu sagen, für mich ist es die aktuell größte Herausforderung, im Hier und Jetzt zu bleiben. Einfach weil, ich habe es vorhin ja schon im Vorgespräch ganz kurz gesagt, ich bin 4 bis 6 Wochen in der Vorplanung. Das heißt, wenn wir jetzt Mitte November haben, bin ich schon eigentlich mit dem Jahr komplett durch in der Planung. Das heißt, ich weiß, wer wird die Weihnachtsfolge, wer wird schon im neuen Jahr der erste Gast und so weiter und so fort. Und jetzt kommt aber aktuell das Feedback auf die Folge von heute.
Genau.
Und das ist mental nicht easy.
Absolut. Aber das ist, glaube ich, das nennt man so Critical Appraisal. Also das heißt, wie gehe ich mit Kritik um? Und da gibt es gerade aus dem britisch stammenden Raum ganz gute Vorbilder, wo es mir auch nicht immer gelingt, diese Regel aufrechtzuerhalten. Aber die besteht immer aus drei Teilen. Der erste Teil ist, wenn eine Kritik kommt, zu sagen, ja, finde ich wichtig, dass du das gesagt hast. Also die Anerkennung. Das zweite ist dann aber eben zu schauen, wo man entweder eine Gegenkritik oder aber seine eigene Perspektive darstellt. Das ist der zweite Teil. Also das erste mit etwas Gutem. Danke, dass du das sagst. Finde ich gut, dass du das so direkt formulierst. Das zweite ist aber, ich habe das und das als Begründung und so weiter. Und das Dritte ist, dass man dann eine Formulierung schafft, um dann einen möglichen Kompromiss zu finden. Bedeutet, dass ich dann, nachdem ich meine Kritik verpackt habe, wie so ein Sandwich, damit ende, damit derjenige, der mir die Kritik geäußert hat, nicht einen Gesichtsverlust hat. Und sagt, nein, du bist ein Idiot, du verstehst sowieso nichts, das funktioniert nicht, sondern dass man dann sagt, okay, ich finde das ganz gut, dass du es formuliert hast, aber das sind meine Gründe, warum ich da so mich verhalten habe. Aber was hältst du davon, wenn wir gemeinsam versuchen, einen Kompromiss zu finden? Oder was denkst du denn, kann es auch noch andere Gründe geben? Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Und ohne jetzt so steif diese Regel befolgen zu wollen, aber es geht um die Wertschätzung und es geht um die Haltung. Und ich sage das auch in meinem Buch, habe ich das ja beschrieben, aber auch in unseren Seminaren, dass die Kommunikation natürlich über die Worte geht, aber noch wichtiger ist die Haltung und das Commitment, das uneingeschränkte Ja zu einer Beziehung. Und so ist das auch mit deiner Partnerin oder mit meiner Frau, dass man eben nahezu alles sagen kann, wenn die Beziehung klar ist und wenn man dazu steht, wenn man ein Commitment hat, wenn man sagt, wir sind das Paar. Und natürlich sind wir nicht gleich. Natürlich haben wir unterschiedliche Perspektiven. Und das ist das, was mich auch reizt und auch heute mit dir, andere Perspektiven erstmal zu sehen, ohne sie gleich zu bewerten und sie einzugruppieren, zu klassifizieren. Aber das ist das, was wir heute machen. Wir wollen uns verteidigen und wir sind nicht in der Lage, Menschen erstmal wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Du bist deswegen so und so, ohne ihn zu fragen, ob er wirklich so ist. Ja, und deswegen finde ich das so großartig, dass du dich heute auch eingelassen hast, ganz spontan, intuitiv, ohne Vorgabe, auch diesen Podcast heute als Hybrid mit deinem Podcast zu platzieren, weil letztendlich geht es um diese Haltung und in diesen Dialog. Und finde das toll, dass du dich auf den Weg machst, weil gerade dann, wenn es heute so digital, also so schnell ist, wann hat man denn eine Chance, sich mal auch eben ja, auszutauschen? Und zwar ohne bösen Zweck. Auch das ist nochmal wichtig. Man kann sich auch unterhalten ohne Ziel, sondern nur um als vertrauensbildende Maßnahme etwas zu erfahren. Und ich kann dir nur sagen, ich bin ja als Chef ja auch eher isoliert durch die Hierarchie und durch Verantwortlichkeiten. Aber das macht mir die größte Freude,
Aber
dass ich,
wie ist das, wenn ich fragen darf, mental für dich, wenn du hast es gerade angesprochen, Isolation hast? Muss man oder lernt man damit extrem schnell umzugehen, weil man einfach muss?
absolute gute Frage. Ja, also erstmal habe auch ich kein richtiges Training dafür. Ja, also man wird trainiert, wie man operiert, wie man tolle Vorträge macht. Aber wie geht man mit Stress um und wie geht man damit um, dass man eben kaum Zeit hat, Reflexion zu kriegen? Und für mich kann ich dir nur sagen, ist die Reflexion tatsächlich das Gespräch mit anderen Menschen. Weil wenn ich den zuhöre, höre ich mir irgendwie selbst so ein bisschen zu. Und das Zweite ist für mich natürlich das Schreiben. Ich schreibe einfach extrem gerne. Ja. Und habe extrem viel Stress. Ja. Du siehst ja hier, wie mein Schreibtisch aussieht. Und das ist noch richtig aufgeräumt. So. Aber ich merke, dass diese Diversität meiner Aufgaben mir extrem viel Freude macht. Und natürlich ist das auch ein Überlebens Prozess, weil ich muss sehr schnell denken, ich muss mich sehr schnell auf eine Sache konzentrieren können und ich muss trotzdem der Patientin das Gefühl geben, und das ist nicht nur gespielt, das ist tatsächlich so, dass wenn die Patientin zu mir reinkommt, ist sie die wichtigste Person und ich kann mich genau erinnern, dass sie beim letzten Mal mit ihrem Vater bei mir war, der eine Lederjacke getragen hat und einen Aktenkoffer. Und ich habe heute die Patientin nach 8 Jahren gefragt, wie geht es ihrem Vater, der gerade in der Türkei lebt. Und das ist die Kunst, reinzugehen, wieder rauszugehen, aber auch eben sich immer wieder die Frage zu stellen, wie wichtig ist mir das? Und natürlich fluche ich auch manchmal, warum ich so viel zu tun habe. Aber das hat ja was mit mir zu tun. Ich will diese Flexibilität und ich will auch den Podcast heute mit dir. Obwohl ich noch tausend andere Sachen zu erledigen habe und dann sogenannte Todeslinien ausgesprochen bekommen habe, Deadlines für irgendwelche Abgabetermine, für irgendwelche Manuskripte oder irgendwelche Projektanträge. Aber in dem Fall ist das mir egal, weil ich bin ja Arzt geworden, nicht um irgendwelche Todeslinien zu beantworten, sondern weil mich die Menschen interessieren. Ja, und deswegen ist das auch eine große Bereicherung. Und das ist das, was mich zum Beispiel, wenn ich mit Patienten rede, für mich auch ganz elementar ist, weil wie kann ich eine gute Therapieentscheidung formulieren, wenn ich nicht weiß, wer dieser Mensch ist? Und wie kann dieser Mensch mir gegenüber mir blind vertrauen, wenn er nicht ein bisschen Gefühl hat, wie ich bin? Und du siehst ja, wie mein Büro ist. Beschreib mir mal mein Büro.
Also ich kann sagen, wie, als ich das erste Mal hier reingekommen bin, wie ich das wahrgenommen habe.
Ja.
Ich dachte, ich bin in einem Wohnzimmer. Und das finde ich schön, weil es liegt ja hier, also wir sitzen an einem Tisch und ja, du hast es gesagt, der ist jetzt nicht der aufgeräumteste, aber das ist alles gut. Aber vor diesem Tisch liegt ein Teppich mit einem kleinen Tisch, mit so einem kleinen Serviertisch und ja, Getränke
In
sind
der Box, da
drauf.
sind Bonbons drin.
Ganz
Weil ich
wichtig.
verteile die immer bei der Visite.
Ja,
Bonbons.
ganz wichtig. Und nein, also ich muss wirklich sagen, es ist einfach ein wohnliches Surrounding und das finde ich einfach schön. Und ich glaube, das ist einfach aber eine Sache, so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe und einschätze, wir kennen uns seit 2,5 Stunden. Das ist einfach eine Form von Herzlichkeit. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie sehr nimmt man diese Geschichten der Patienten mit nach Hause?
Also man geht davon aus, dass man etwa 200.000 Gespräche in seinem beruflichen Leben erfährt, wo es wirklich um existenzielle Informationen, Botschaften und auch teilweise schwere Schicksalsschläge geht, ne? So. Und das ist jetzt die Kunst. Die Kunst ist einmal empathisch zu bleiben, aber ich muss ja Profi sein. Ich kann ja nicht bei jeder Problematik mitsterben. So, und das ist ein Riesenunterschied, ohne dass ich ja dafür trainiert bin. Aber es ist ganz wichtig, dass ich eine gewisse Distanz habe. Deswegen sagt man ja auch, dass Ärzte und Ärzte nicht Angehörige behandeln sollten. Ja, weil ihnen fehlt die Distanz. Man braucht eine gewisse Distanz. Das heißt aber nicht, dass man auch weint, wenn ich Patienten habe, die mir viele Jahre ans Herz gewachsen sind. Oder natürlich ist das schlimm, wenn eine junge Frau mit 22 Jahren vor 4 Monaten das Baby geboren, jetzt Lungenmetastase oder Hirnmetastasen hat. Natürlich ist man traurig. Und natürlich nimmt man Dinge mit, bewusst und unbewusst. Und das ist okay so. Man darf nur nicht eben drin bleiben. Und was ich jetzt mir angelernt habe, ist eben, dass man Rituale schafft. Also wenn ich jetzt nach Hause gehe, gehe ich zum Supermarkt und kaufe dann eben, weiß nicht, Kartoffeln, glaube ich, müssen wir jetzt noch kaufen und ein paar Zwiebeln. Und das erdet mich dann wieder. Und dann die Kinder natürlich, die erden einen auch. Und dass man Rituale sich erarbeitet, um eben Dinge auch zu Hause nicht gleich mitzunehmen. Ja, und ich in der Regel bespreche jetzt nicht meine Krankheitsgeschichten mit meiner Frau. Sehr, sehr selten. Ja. Aber es ist gut, dass man eben die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen. Aber natürlich trifft das ein. Und ich merke auch, dass viele Ärzte damit Probleme haben und auch Angst davor haben, weil sie sich nicht abgrenzen können. Ja, und das ist leider eben im Beruf, in der Medizin nicht gut durchdacht. Du kommst ja aus dem Sportbereich und da ist das ganz normal, dass man einen Coach hat. Und dass man eben auch, gerade wenn ständig verloren wird, ein Psychologe eingestellt wird mit der Frage, was kann ich verbessern und um am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Ich würde sagen, das ist Grundvoraussetzung, weil letztendlich geht es hier bei der Erkrankung, egal ob es eine Hauterkrankung oder eine Krebserkrankung oder sonst was ist, immer um die Weltmeisterschaft. Es geht immer um das Finale. Und deswegen finde ich das falsch, dass man eben glaubt, man kann das einfach mal so. Dass man gut spricht und sich selbst reflektieren kann, das gehört dazu, weil das ist ja betriebliche Gesundheit. Weil wenn der Arzt reflektierter ist, dann wird es auch der Patientin und dem Patienten und den Angehörigen besser gehen. Und da haben wir ein falsches Verständnis, meiner Meinung nach, ja, weil alle wünschen sich diesen ganzheitlichen Ansatz, aber dafür muss die Struktur anders sein. Und deswegen mache ich das häufig intuitiv, aber wie gesagt, es ist ganz wichtig und ich freue mich ja, dass ich ganz viel auch mit Patientenorganisationen arbeite, einfach mal die andere Perspektive sich anzuhören und auch zu lernen, mit Kritik umzugehen, ja, und auch trotzdem auch sich zu überlegen, wie kann ich mich abgrenzen? Das ist nicht immer auch harmonisch, wenn man das dem Patienten zurückgibt und sagt, ja, aber ich bin ja kein Ärztepräsident. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist ganz wichtig, dass man sich selbst damit auch auseinandersetzt, weil niemand ist sein eigenes Leben so wichtig wie man selbst. Das heißt nicht,
Stimmt.
dass man verloren ist, ausgeliefert ist, aber zu glauben, dass irgendeiner um alles sich kümmert, das gibt es in keinem Bereich, weder in der Gesellschaft noch in der Politik und so weiter. Sondern ich glaube, wichtig ist, dass wir uns überlegen, was kann ich in meinem Umfeld machen. Deswegen halte ich das, was du zum Beispiel machst, auch mit dem Podcast. Das ist Demokratie. Und das ist gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das ist nicht die Partei. Es ist nicht die Mitgliederversammlung. Es ist tatsächlich das tägliche Miteinander umgehen und auch Leute einzuladen, um ihnen einfach mal zuzuhören oder auf sich selbst die Frage zu stellen, was mir wichtig ist. Und deswegen bin ich dir da sehr dankbar. Also, das hat sich ja nicht lange angebahnt, aber ich finde das extrem wertvoll. Leroy, wenn du eine Henkersmahlzeit haben würdest, ohne dass ich das dir wünsche natürlich, ja, wer würde sie kochen? Und was wäre das Mahl?
Puh, das ist genauso. Ne? Ich muss dir unbedingt noch mal eine Abschlussfrage stellen,
Ja,
die ich dann, also machen wir
dann
danach.
stell die jetzt.
Welchen Podcast-Gast würdest du denn gerne in unserem Podcast, sagen wir mal zusammen jetzt hier Hybrid, gerne mal hören?
Also ich kann dir sagen, ich bin seit längerem in Dialog mit dem Harald Glöckner. Und den möchte ich gerne im Podcast haben.
Okay, dann versuche ich jetzt deine Abschlussfrage zu beantworten. Ich finde, das ist eine, also das ist so eine, das ist echt eine, ich glaube, diese Frage hat mir noch nie jemand gestellt, aber ich versuche sie mal ein bisschen weise zu beantworten. Also ich glaube, dass ich eine Person bin, die das Essen sich selbst aussuchen würde. Also ich würde quasi der Person, die das kocht, sagen, es gibt jetzt Pasta mit Pesto, weil ich das liebe. Ich kann jeden Tag Pasta, Vollkornpasta mit Pesto essen. Das geht wirklich. Das würde ich essen. Und wer das kochen würde, ist ganz, ganz schwer. Ich hätte im ersten Instinkt gesagt, meine Mutter. Aber ich glaube, meine Mutter wäre nicht stark genug dafür. Das hört sich doof an, aber ich glaube, sie wäre nicht bereit dafür. Ich würde eher sagen, meine Liebsten zusammen, also meine Freundin. Mein Vater, meine Mutter, ja, das wäre so in Kombination. Vielleicht mein bester Kumpel noch. Ja.
Finde ich nett, also, dass du dir auch Gedanken über deine Mutter gibst, ob sie das überhaupt kann, und sich auch für sie, also in sie hineinversetzt. Ist auch schwierig. Also, ich stelle die Frage ja immer wieder bei Weißbunden, noch niemand hat an die Köchin oder Koch gedacht. Fand ich sehr interessant. Ne? Und also meine Henkersmahlzeit wäre Tagine mit Lamm.
Spannend,
Kennst du
wieso?
Tagine?
Ist das nicht so eine Art so Paste?
Nein, Tagine ist ein so ähnlich wie ein Römertopf erstmal. Das
Ah,
ist
okay.
ein Tongefäß, wo man verschiedene Menüs zubereiten kann. Und deswegen heißt es immer Tagine, aber es gibt verschiedene Geschmacksnoten. Und meine Lieblingsgeschmacksnote wäre eben Tagine mit Lamm. Häufig als Tagine Royal formuliert. Das ist Lamm. Über mehrere Stunden zubereitet, die Gewürze Kurkuma, Ingwer und Pfeffer und verfeinert mit kandierten Aprikosen und Backpflaumen. Eine
Spannend.
großartige Speise und vielleicht finden wir bald die Gelegenheit, das auch mal zu erfahren. Und das ist auch nochmal so eine Frage, die man sich immer wieder stellen kann. Mit wem will ich denn überhaupt meine Henkersmahlzeit, wenn ich eine hätte? Und tatsächlich muss man ja auch für solche tollen Speisen, die du gerade auch oder ich beschrieben habe, ja auch nicht bis zum letzten Tag warten. In diesem Sinne, lieber Leroy, vielen Dank, dass du heute zu Gast
Ich danke dir
warst.
sehr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wirklich sehr tiefgründige Fragen. Also ich bin, ja, bin schon begeistert.
Dann vielen Dank.
Danke, danke.